Ernährung, Stress, Hormone, Umweltfaktoren der Mutter prägen schon in der Schwangerschaft für das gesamte weitere Leben die Genaktivität des Kindes.
Wenn es eine Sache gibt, die ich quasi jetzt als Vater an alle Eltern, jungen Eltern mitgeben kann, ist erstmal, Kinder sind wirklich, wirklich original immer das Spiegelbild von einem selber. Sie reflektieren deine Energie, dein Stresslevel.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser ganzen Sache, dass man sich nicht vergleicht. Also you do you. Das ist so mein erstes Learning gewesen fürs vor allem erste Trimester. Weil es ist ja auch immer eine Frage von, wie, wenn ich es nicht für mich mache, vielleicht ist es eine Motivation für ein mögliches Kind auch, ja, die bestmöglichen Voraussetzungen für ein gesundes Leben zu schaffen.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd.
Und bevor wir direkt reinstarten in die heutige Folge, haben wir eine große Bitte an euch. Und zwar wollen wir euch einmal kurz bitten, euch eine Minute zu nehmen und uns zu liken und folgen auf den Social Media Accounts. Wir sind ja auf Instagram und auf LinkedIn und TikTok aktiv und natürlich auf allen Podcast-Plattformen. Und für euch ist das ja nur ein kleiner Klick, vielleicht die letzte Story, das letzte Reel einmal anzuschauen. Uns hilft das natürlich, Reichweite zu gewinnen und auch ein bisschen einen Push auf den Plattformen zu bekommen. Danke, wenn das klappt.
Genau. Für euch dieser kleine Klick bedeutet uns extrem viel, weil wir auf diesen Plattformen natürlich dann noch mehr Sichtbarkeit bekommen, um noch mehr von dem machen zu können, was wir lieben, um beispielsweise tolle Gäste einzuladen, Gästinnen und vielleicht für die ein oder andere Überraschung zu sorgen. Und wo wir gerade von Überraschungen sprechen, heute gibt es zwei kleine Überraschungen, also zwei kleine News. Zum einen, dazu komme ich später noch mal ein bisschen mehr, haben wir einen neuen Partner. Der eine oder andere, die eine oder andere hat es vielleicht schon auf dem Cover gesehen, ne, mit Longevity Germany, also longevity-germany.com, wo es gleich nochmal ein paar Infos gibt. Und die andere News ist, dass Anne und ich heute mal ein bisschen die Rollen tauschen. Das heißt, ich bin heute der Schlaue und Anne ist, nee, das war anders gemeint. Genau, ich mache den Pulscheck anders.
Ich glaube, alle Zuhörer können sich das Bild
I tried, okay. Ja,
ja. Ja.
Wobei, in unserer.
Also, du stellst die schlauen Fragen.
Ich stelle die schlauen Fragen, genau. Ja. Und was aber wirklich anders ist, ist tatsächlich, ne, so wie ihr es sonst kennt, die erste Kategorie, der Pulscheck, da werden wir mal die Rollen tauschen. Gibt nämlich auch einen Grund dafür, warum wir das machen. Und ja, ich hoffe, euch wird die Folge gefallen.
Pulscheck.
So, heute bin ich Anne und du bist Thorn, also quasi auf so einer Metaebene, ne? Mhm. Und im Pulscheck fragst du normalerweise ja immer mich, was gibt es Neues, was habe ich ausprobiert, was ist Neues im Leben passiert? Das drehen wir heute mal um und ich frage dich, liebe Dr. Frau Anne Lotz, ist zufälligerweise etwas Neues in deinem Leben passiert?
Ja, viele Dinge, wie du weißt, nein. Spaß. Ja, ich kann berichten, dass nicht nur im letzten Jahr ein Podcast-Baby auf dem Weg war, sondern auch meine Tochter. Und die ist nun geboren. Das heißt, ich bin Mama geworden und habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Es gibt keine einzige bisherige Podcast-Folge, bei der die nicht dabei war. Weil ich seit quasi Beginn der Schwangerschaft diesen Podcast gestartet habe mit dir zusammen. Und genau, deswegen hat die quasi von Anfang an uns zugehört und wird natürlich jetzt auch Teil der weiteren Journey sein. Und ja, da bin ich gerade aus der Babypause ein bisschen ab und wieder aufgetaucht. Und ja, du durftest sie ja auch schon kennenlernen. Das heißt, kannst quasi bezeugen, da ist ein kleines neues Wesen in meinem Leben.
Yay, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich meine, habt ihr ja schon sich mit Geschenken überhäuft, ja, und freue mich natürlich mega. Es ist tatsächlich so, dass wir haben uns ja kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob die Leute ja diese Entstehungsgeschichte dieses Podcasts noch vor Augen haben. Wir sind ja quasi geblindcoupled worden. Wir kannten uns ja gar nicht von den lieben Performula-Jungs. Und ich weiß noch, beim ersten Kennenlernen war das so ein Thema, ne, weil ich ja auch Kinder hatte. Und du gesagt hast, hey, es kann irgendwann sein, dass dieser Moment halt vielleicht kommt. Und dann muss man mal gucken, wie wir es mit dem Podcast gut hinbekommen. Und beim zweiten Mal, wo wir uns getroffen haben, beim Fotoshooting, warst du schon schwanger, ne?
Genau.
Was irgendwie einfach krass ist. Und ich kann das ja nur aus meiner Warte sagen. Ich finde, das Elterndasein ist somit das Schönste, was es auf der ganzen Welt gibt. Und ich freue mich natürlich unfassbar für dich. Und ohne dass wir da jetzt, ne, du legst ja sehr, sehr viel Wert auf deine Privatsphäre, was ich gut finde und was auch ein bisschen anders ist, wie ich es natürlich mache. Aber dieses Baby ist wirklich sehr, sehr hübsch. Sie hat ganz, ganz zarte Gesichtszüge. Wirklich Zucker. Zuckersüßes Ding.
Die Information ist freigegeben. Finde ich natürlich auch.
Liebe Produktion.
Ein witziger Fact, vielleicht müssen wir es einmal kommentieren. Ich glaube, es ist jetzt auch klar geworden aus diesem Gespräch, du bist nicht der Vater des Kindes. Das ist ja häufig auch schon aufgekommen, das Thema, die Frage. Genau, ein bisschen lustig.
Das hört sich so komisch an, wie du das jetzt erzählst.
Aber ich finde es wichtig, dass es vielleicht auch einmal hier auf Band ist. Genau.
Kleiner Sidestep tatsächlich, also ja, definitiv, ich bin nicht Vater dieses Kindes, ich bin auch nicht Annes Ehemann und Anne ist auch nicht meine Ehefrau, was tatsächlich genau. Auch viele Leute am Anfang des Podcasts gedacht haben und was teilweise Leute noch denken, die den Podcast im Prinzip als Medienmarke kennen und noch nicht reingehört haben. Wir hatten ja diesen Moment, wo wir auf so einem Award waren. Und du hattest ja schon das Bäuchlein und wir liefen ja so rum, ne? Und es gab dann so schöne Fotos und dann kamen ja die Leute an und meinten, herzlichen Glückwunsch zum dritten Kind, ne? Ich so, was? Und ich habe das erst überhaupt nicht gecheckt, aber nee, das ist nicht. Wobei habe ich dir die Geschichte erzählt, dass ich mit meiner Frau, wir waren ja in Vietnam mit den Kindern, mit meinen Kindern, den Kindern von Kati und Thorn.
Genau.
Und das war Neujahrsfest und dann sprachen ich und natürlich meine Frau Deutsch und dann lief so ein anderes Pärchen an uns vorbei, drehte sich um, guckte mich an und wahrscheinlich wegen auch meinem Zopf und so und dachte so, hey, cooler Podcast von euch beiden. Und meine Frau so, das bin nicht ich. Aber ja, also insofern, jeder hat seine eigenen Kinder.
Genau.
Genau und herzlichen Glückwunsch. Wie ist denn das jetzt? Also wie fühlt sich dieser neue Lebensabschnitt an? Was hat dich vielleicht auch, ne, weil es ja auch, wir haben ja so ein thematisches Überbogen hier im Podcast. Wie ist so Longevity als schwangere und junge Mama? Geht das? Mhm. Funktioniert das? Das ist ja so ein bisschen auch das Thema von heute, ne? Mhm. Ja, ist das crazy?
Ja, es ist crazy. Wie fühlt sich's an? Ich bin extrem dankbar. Es ist wunderschön. Es ist anstrengend. Es ist intensiv. Es ist, was alle einem irgendwie versprochen haben, was es ist, aber fühlt sich natürlich nochmal ganz anders an, es selbst zu erleben. Fand ich schon in der Schwangerschaft sehr spannend, auch diesen Bezug, wie wir machen irgendwie Longevity, haben Routinen, es gibt 1000 Hacks und Regeln und dann passiert in deinem Körper was, wo du einfach erstmal große Fragezeichen hast, geht das überhaupt, mein bisheriger Lebensstil, was muss ich anpassen? Für mich war das total spannend. Ich habe ich hatte, und da bin ich sehr dankbar für, auch eine sehr, sehr tolle Schwangerschaft und auch Geburt und weiß, dass das nicht bei jeder Frau so ist, aber habe auch viel ausgetauscht mit Frauen, die auch in diesem Kontext sich so Fragen stellen mit, was geht noch an Sport, was sollte ich mit Ernährung machen? Bin da auch selber so eingetaucht und ja, so ganz übergeordnet kann ich sagen, es gab Routinen, die habe ich einfach verändert. Es gab welche, die habe ich gehen lassen und welche, die habe ich neu hinzugefügt. Und auch am Anfang der Schwangerschaft fand ich es eher sehr befreiend, auch gar nichts zu müssen, zu können, weil man auch einfach, also ich war auch sehr müde, ich war auch sehr angeschlagen so im ersten Trimeron und da ging es auch darum, so einfach dem Körper Raum zu geben und Intuition da in den Vordergrund zu stellen und nicht an irgendwas festzuhalten, was nicht gut tut. Also so kann ich sagen, war die Schwangerschaft für mich eine sehr sehr spannende und irgendwie so wholesome Erfahrung, weil sie auch nochmal geholfen hat, Dinge neu zu bewerten, Routinen vielleicht neu zu priorisieren. Und jetzt nach der Geburt und Postpartum ist natürlich nochmal ein neuer Blick da drauf. Und da wollen wir auch heute ein bisschen eintauchen.
Ja, definitiv. Also ich finde, dass es, glaube ich, auch ganz viel Wissen auch gibt, ne, was du, glaube ich, aus deiner ärztlichen Perspektive dann auch in den Kontext setzen konntest. Ich muss ja sagen, bei uns war das ja damals so, wir wussten da noch nicht so viel. Also Kathi hat natürlich auch schon Don't Die und sowas halt gelesen oder How Not to Die, ne, dieser große Schinken, und wusste viele Dinge. Aber wir haben relativ viel experimentiert und Dinge gemacht, von denen wir im Nachhinein ganz klar sagen würden, wir sind uns nicht sicher, ob wir da so gut agiert, ne, und Entscheidungen getroffen haben.
Beispiel?
So ein Beispiel, das kennst du ja. Ja, Kathi hat ja die komplette erste Schwangerschaft mit unserem ersten Kind als Ziel gehabt, komplett zuckerfrei sich zu ernähren. Ne, also wirklich gar keine Form, ne? Also klar, so Fructose schon, ja, aber halt kein künstlicher Zucker, ne? Wenig Süßes, hat das so durchgezogen, weil sie, und dann werden wir ja gleich wahrscheinlich in der Sprechstunde auch noch stärker drauf eingehen, dachte, dass das vielleicht eben gute Auswirkungen hat auf das Baby und ihre Gesundheit. Und jetzt, und jetzt ist, ich sag mal, medizinisches Halbwissen 10.000, ja, aber ich hoffe, dass du da auf jeden Fall nachher noch Insight hast. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, I swear to God, dass dieses erste Kind, was ich von Herzen liebe, was ein ganz tolles Kind ist, ne, aber wirklich, wirklich, wirklich überhaupt nicht mit Zucker umgehen kann. Ja, also wirklich die härtesten Zeiten im Jahr sind Ostern und Nikolaus, wenn es dann mal Schokolade geht. Mhm. Ja, und du hast wirklich das Gefühl, dass dann alle Systeme auseinanderbrechen. Während die Kleine, wo Kathi das nicht gemacht hat, eben auch anders funktioniert. Und da ist, glaube ich, etwas, was super viele Menschen draußen bewegt, ist, was kann man während der Schwangerschaft essen? Ne?
Oh ja.
Wie so stark soll man sich disziplinieren? Ne? Bringt das überhaupt was? Also das ist zum Beispiel, es gibt ja so ein Wort, Epigenetik zum Beispiel, was heißt das genau? Ne? Und ich glaube, für viele Menschen ist das Ultrastress, to be honest.
Ja.
Ne?
Voll.
Und für andere Menschen, das ist das andere Extrem, die machen sich gar keine Gedanken. Und ich glaube, irgendwo dazwischen wird's was geben, was sinnvoll ist.
Voll, lass da gerne einsteigen. Habe ich mich natürlich mit beschäftigt, habe auch bottomline gedacht, you do you. Ne? Das ist einfach ganz wichtig, immer im Kontext Schwangerschaft, weiblicher Körper, diese große Individualität. Aber es gibt natürlich ein paar Learnings, die ich gern teilen mag, die ich auch in einer kleinen Peergruppe validiert habe. Und das wollen wir heute so ein bisschen mal beleuchten. Deswegen freue ich mich drauf.
Cat by.
Bevor wir in die Sprechstunde einsteigen und genau all diese Sachen tiefer beleuchten, wollen wir einmal quasi die Chance nutzen, um, wie anfangs erwähnt, unseren neuen Podcast-Sponsor vorzustellen, nämlich Longevity Germany. Und wie so oft habe ich mir wieder überlegt, wie könnte ich Dinge anders machen, ja, als bei anderen Formaten. Und es gibt keinen Host-Read diesmal, weil ehrlicherweise finde ich mich manchmal cringe, wenn ich das tue, ja, sondern wir nutzen passend das, was Eltern, junge Eltern, wirklich als häufigstes Kommunikationstool benutzen, nämlich die WhatsApp-Sprachnachrichtfunktion, um einfach Longevity Germany sich selber vorstellen zu lassen und zu Wort zu kommen lassen. Wer sind Sie, was machen Sie und was ist die Mission? Viel Spaß!
Hallo Anne und Thorn, wir sind zwar nicht die Ärztin,
aber dafür zwei Nerds.
Ich bin Maurice, 28, eigentlich Techie, habe dann 10 Jahre lang Bodybuilding gemacht und bin so in die Longevity-Welt gerutscht. Dort habe ich für Brian Johnson die ersten Events in Deutschland organisiert und daraus ist dann Longevity Germany entstanden.
Und ich bin Christian, bin 35 Jahre alt, komme aus einer Medizinerfamilie und habe jetzt zuletzt einen der Marktführer im Bereich Home-to-Lab-Testing mit aufgebaut und geleitet.
Wir sind die Mitgründer von Longevity Germany, der größten Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum, die sich im Real Life trifft.
Ja genau, wir wollen das Thema gerne endlich aus dem Internet ins echte Leben holen und dafür organisieren wir eben jeden Monat Events in mehr als 10 Städten und zwar über ganz Deutschland verteilt, aber zum Beispiel auch in Wien und in Zürich.
Und ab heute freuen wir uns, euch hier jede Woche aktuelle News und Veranstaltungen aus der Community vorstellen zu können. Alle Meetups findet ihr aber auch immer auf unserer Webseite longevity-germany.com.
Falls wir noch nicht in eurer Stadt sein sollten, dann schreibt uns natürlich sehr gern. Aber jetzt erstmal zurück zu euch, Anne und Tuan. Wir freuen uns schon auf den Rest der Folge.
Sprechstunde.
So, ich hatte eben schon erwähnt, ne, dieses Wort Epigenetik haben wir schon ein paar Mal im Podcast gehört. Ich habe nie mich die Blöße geben lassen, zu sagen, dass ich nicht weiß, was das Wort bedeutet. Ich habe eine Idee. Aber vielleicht fangen wir einmal kurz damit an. Ja, was ist Epigenetik und was heißt Epigenetik konkret für die Schwangerschaft?
Ja, super wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Begriff, weil man hört immer Epigenetik, Programmierung, Prägung und so weiter, nochmal ganz klar zu bekommen, bevor man reinstartet, in was man dann auch tun kann. Letztlich kann man sagen, wir sagen ja immer, Genes load the gun and lifestyle pulls the trigger. Und das ist so ein bisschen, worauf Epigenetik einzahlt. Epigenetik beschreibt einfach nur Veränderung der Genaktivität. Das heißt, unsere Gene können aktiv oder inaktiv sein und die DNA-Sequenz des Gens an sich verändert sich nicht. Das heißt, sie ist so eine Art Bindeglied zwischen unserer Umwelt, aber auch den Genen. Da sind eben äußere Faktoren besonders wichtig, Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Stress, die bestimmen dann, welche Gene aktiv sind oder abgeschaltet werden. Man hat immer so Bilder, wenn man über Epigenetik spricht. Das ist so ein bisschen wie so ein Schalter, der bestimmt, welche Erbinformationen da sind. Oder es ist die DNA, es ist so das Notenbuch, sind die Gene und dann bestimmt die Epigenetik, was wird eigentlich gespielt, wie laut wird das gespielt. Also es ist so sehr nuanciert. Und diese Markierungen, diese kleinen Footprints werden natürlich auch in der Schwangerschaft schon geprägt. Also sie spielen wirklich eine massiv zentrale Rolle. Ernährung, Stress, Hormone, Umweltfaktoren der Mutter prägen schon in der Schwangerschaft für das gesamte weitere Leben die Genaktivität des Kindes. Und da geht es halt auch um Themen wie entwickeln sich die Organe des Kindes, wie ist der Stoffwechsel, die Stressregulation, Immunsystem. Es ist ein ganz großer Einfluss über die gesamte Lebensspanne. Und das finde ich aber auch total schön, wenn man sich das bewusst macht, weil man ein ganz tolles Fenster hat, diese epigenetische Programmierung, Prägung des Kindes auch zu beeinflussen, weil es so ein sensibles Zeitfenster ist, wo wir, Achtung, Prävention und Gesundheitsförderung eben von Mutter und Kind gleichzeitig machen können.
Ich weiß noch, in einer unserer allerersten Folgen, als der liebe Carol da war, da hat er gesagt, ja, eigentlich Longevity beginnt am Tag unserer Geburt mit den Routinen, den Gewohnheiten und auch den Vorbildrollen der Eltern, die man da einnimmt. Ne? Also unsere Kinder sehen ganz klar, wie wichtig uns Sport ist, wie wichtig uns Gemüse, Ballaststoffe und die kennen auch das Wort Proteine. Aber quasi, wenn ich dir jetzt folge, dann fängt es sogar früher an, nämlich eigentlich fängt Longevity ab Tag der, oh, jetzt sage ich voll das falsche Wort, der Besamung.
Naja,
also du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Also sicherlich Befruchtung, Einnistung, das sind alles schon, ne? Die Frage ist ja auch, wann beginnt die Schwangerschaft? Ich würde nämlich sogar sagen, es beginnt schon mit dem Lebensstil der Eltern vor überhaupt dem Akt der Zeugung des Kindes. Das weiß ich noch in meinem Studium, das ist ja schon eine Ecke her. Als ich das erste Mal Epigenetik gehört habe, werde ich nie vergessen, in Biochemie wurde das Beispiel gebracht, dass Väter am besten 3 Jahre vor Zeugung ihres Kindes aufhören zu rauchen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Und ja, aber das bei uns so.
Du konntest da voll relaten. Und das zeigt halt, also ich finde das Bild von Carol gut, weil das sagt einfach, wir können direkt ab Geburt einen gesunden Lebensstil leben. Jetzt habe ich mich mit Thema Schwangerschaft auseinandergesetzt. Letztlich Fertilität und so weiter ist absolut von Lebensstil beeinflussbar. Und da, ich will das auch gar nicht als, ich finde es eher so total die schöne Opportunität, dass für Menschen, die Kinder kriegen wollen, werdende Mütter und Väter beide da auch eine Opportunität haben und vielleicht auch eine schöne Motivation. Weil es ist ja auch immer eine Frage von, wie, wenn ich es nicht für mich mache, vielleicht ist es eine Motivation für ein mögliches Kind auch, die bestmöglichen Voraussetzungen für ein gesundes Leben zu schaffen.
Total. Also es gibt ja diesen wundervollen Spruch in der Prävention, auch wenn ich den Begriff per se nicht mag, man ist nie nur gesund für sich alleine. Das ist ja eigentlich noch weiter aus, ne, wenn man überlegt, was man eigentlich alles im Vorfeld tut. Und es war wirklich so, ich habe eine Zeit lang mal E-Zigaretten geraucht, so IQOS. Und Kathi hat dann ganz klar gesagt, okay, das ist so die Lebensplanung. Wir haben dann auch gemeinsam Visionen und Werte gehabt. Und dann habe ich auch genau deswegen aufgehört, um im Prinzip mich zu, ja, ich rede ja immer in so einer banaler Sprache, mich zu reinigen, ne? Und quasi, das, was ich quasi in die Epigenetik mit reingeben kann, mitzubringen. Ja. Was mich interessiert ist, immer wenn Leute über Epigenetik sprechen, sprechen die von so Schaltern, die man so wie so Lichtschalter an- und ausschalten kann. Ja. Ne? Kannst du einmal genau kurz erklären, für meine Leute, die kein Medizinstudium haben, was ist damit gemeint? Was sind diese Schalter?
Ja, das ist letztlich, was ich eben meinte mit der Genaktivität. Die Gene sind ja nicht immer aktiv, sondern die können aktiv und inaktiv sein. Und durch bestimmte biochemische Prozesse, ich glaube, das ist sehr ausführliches Thema, wo ich auch dachte, da können wir eigentlich auch mal wen aus dem Biochemik, Biostatistikbereich vielleicht auch mal einladen, weil die Forschung da auch super spannend so ist. Gibt's halt Prozesse biochemischer Art, wie zum Beispiel Methylgruppen, so kleine Gruppen von Atomen, die angehangen werden und die wie so eine kleine Markierung sind oder so einen Schalter halt umlegen können. Und die sind unter anderem, beispielsweise gibt es Methylgruppenspender aus der Ernährung, bestimmte B-Vitamine, zum Beispiel Folsäure ist ja im Kontext Schwangerschaft, was man oft hört. Und das wäre eine Möglichkeit, diesen Schalter umzulegen. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten der Genexpression, aber das ist so ein konkretes Beispiel, wie überhaupt dieser Schalter in Anführungszeichen umgelegt wird, ohne dass wir halt ja wirklich an die Gene und an die DNA-Sequenz rangehen. Und wie gesagt, nochmal in der Schwangerschaft ist es einfach nochmal so ein tolles Fenster, wo wir einfach diesen direkten Einfluss von jeder Verhaltensweise, von jeder Entscheidung, die wir treffen, lassen wir so kleine, tiny biochemische Noten bei unserem Baby auf den Genen zurück. Und das ist die Epigenetik. Da gibt's auch ein ganzes Forschungskonzept zu. Developmental Origins of Health and Disease heißt das. Das heißt, wo im Mutterleib entsteht eigentlich dieses Risiko für spätere Erkrankungen. Ganz alte Forschung dazu. Das war der Dutch Hunger Winter. Das heißt, Kinder von Schwangeren, die Schwangeren waren unterernährt und die Kinder entsprechend auch nicht ausreichend versorgt. Und diese extreme Unterernährung hat eben dazu geführt, dass im weiteren Verlauf des Lebens, das kann man natürlich dann im Longitudinal untersuchen, wurde in dieser Studie gemacht, Stoffwechsel und auch Herzerkrankungen bei den Kindern aufgetreten sind. Und das war so ein erstes Indiz dafür, dass da natürlich ein großer Zusammenhang steht und ist natürlich auch ein gutes Beispiel für ein Thema, das immer eine große Rolle spielt. Ernährung hast du angeteasert, aber auch natürlich mütterliches Gewicht ist so ein Thema in der Schwangerschaft, das einen Einfluss hat.
Da merkt man nochmal, wie wichtig eben dieses Lifestyle ist, ne, im Thema Longevity, was man quasi mit reinnimmt. Und wenn wir so von Lifestyle sprechen, was mich natürlich interessieren würde, weil ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen, du bist ja, wobei, das haben wir fast auch gemeinsam, dass wir beide sehr konsistent sind in dem, was wir halt machen. Mhm. Aber mich würde natürlich interessieren, was waren denn jetzt so deine wichtigsten Routinen, die du kanntest oder entdeckt hast während der Reise?
Ja, du, da musst du mich jetzt richtig bremsen, weil da kann ich jetzt den kleinen Vortrag drüber halten, weil ich mich wirklich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt habe, aus einfach diesem Interesse und dieser, ich habe da echt so eine Lücke gesehen, es gibt den Begriff eigentlich gar nicht, so Pregnancy Longevity, aber ich dachte, warum eigentlich nicht? Wie können wir denn das, was wir wissen aus der Healthy Longevity, auch auf dieses sehr spannende Zeitfenster übertragen? Da mich eben schon gesagt habe, es ist ein höchst individuelles Konzept, jede Schwangerschaft, jede Erfahrung, wie gut es einem geht als schwangere Frau. Viele Frauen erleben aber nach dieser ersten etwas anstrengenden Phase, ab den Sweet Twenties, also den Schwangerschaftswochen so 20 plus, einfach so einen Energieboost, eine extreme Kreativität, eine extreme kraftvolle Zeit kann das sein. Und dann hört man aber gleichzeitig so, oh, am besten schonen, kein Krafttraining, viele Verbote. Also was ich finde, was man erstmal erlebt, wenn man schwanger ist, ist erstmal so, oh, du darfst nichts mehr hochheben, anfassen. Auch total viel Fürsorge, aber auch ganz viel Vorsicht und Verunsicherung. Und ich habe mir diese Fragen halt selber auch gestellt und habe dann angefangen, Freundinnen zu fragen, die nicht nur selber auch Mama sind, sondern auch vielleicht Health Coach, Sport erfahren, mentale Gesundheit in der Schwangerschaft, Atemtrainerin. Also ganz viele Themen habe ich mir angeschaut. Und das kann ich schon mal spoilern, wir haben das sogar in einen Guide zusammengeschrieben, den man auch umsonst runterladen kann, können wir hier verlinken. Also das war einfach so ein kleines Passionsprojekt. Und zu der Frage, was ich gemacht habe, war sicherlich das, was ich eben angeteasert habe, auch erstmal das Mentale. Einfach erstmal Freude über die Schwangerschaft annehmen, dass im Körper ganz krass gerade was passiert. Da wird ein neues Leben zusammengebaut, dass das der Körper ganz alleine macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser ganzen Sache, dass man sich nicht vergleicht. Also you do you. Das ist so mein erstes Learning gewesen fürs vor allem erste Trimester. Genau. Und dann natürlich total spannend das Thema Ernährung in der Schwangerschaft, wo man ja oft hört und auch wirklich oft gesagt bekommt, ja, Essen für zwei, dass du halt wirklich diese ja, Ermutigung bekommst, einfach viel zu essen, egal was, ist scheißegal, das macht so keinen Unterschied, das Baby nimmt sich, was es braucht. Und das ist natürlich was, was man vor allem im zweiten und dritten Trimester ein bisschen in Frage stellen sollte. Ich finde, im ersten Trimester ist keine Regeln, keine sich irgendwie strenge Dinge anzuordnen, super gut, weil man es einfach versucht, irgendwie durch die Zeit zu kommen. Vielleicht ist es einem sehr übel, vielleicht ist man sehr müde. Aber im zweiten und dritten Trimester sind so ein paar Themen, die ich mir angeschaut habe, sicherlich Blutzuckerstabilität, das Thema Proteine, denn man braucht es zum Beispiel, um etwas, ein Lebewesen aus vielen Proteinen auch zusammenzubauen. Dann verschiedene Nährstoffe, können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch die Supplemente angepasst. Genau, also da habe ich so ein paar Hacks, die ich auch gerne teilen mag.
Ja, super spannend. Also ich weiß tatsächlich, dass du während der Schwangerschaft wieder einen Tracker in dir getragen hast, ne, um deinen Blutzucker zu messen. Also da bin ich total gespannt, wie sich das verändert. Ich glaube, viele Leute kämen gar nicht auf die Idee, ja, quasi in verschiedenen Testintervallen das zu testen. Da sage ich ja, Leute, heute drehen wir die Rollen. Ne? Anne ist der Nerd, ne, und macht die ganzen Textexperimente. Aber ich finde das total wichtig. Also zusammenfassend, ne, so erste Trimester, ne, ist halt total, ne, so auf sich hören. Viele Leute haben da auch Sorgen, ne? Also ich kenne da natürlich in so meinem Bekannt- und Freundeskreis, das ist natürlich auch total volatil, ne? Auch was so Fehlgeburten angeht, also quasi da mental sich darauf zu freuen, positiv zu sein. Mhm. Aber ab dem zweiten ist es auch wichtig zu gucken, und ich will jetzt gar nicht das Wort Optimierung benutzen, aber dann eben hinsichtlich Ernährung auch eben sowas wie Proteine und Co. mit einfließen zu lassen. Ist das etwas, was alle Leute wissen? Also gefühlt nicht, ne? Also wir essen generell ja schon alle zu wenig Proteine.
Ja, voll. Also genau, lass ruhig mal direkt ins Thema Ernährung reingehen, weil ich glaube, das ist so das, was die meisten interessiert. Sicherlich können wir auch nochmal dann noch einen Schwenk zum Thema Bewegung und Stress machen, das auch total essentiell ist. Aber beim Thema Ernährung war ich auch sehr überrascht. Ich habe eine tolle Frauenärztin, aber letztlich, was ich bekommen habe, ist ein Zettel zu klassischen Themen. Achtung mit rohem Fisch und Fleisch und Folsäure supplementieren, so ganz runtergebrochen. Und habe mich halt auch selber dann gefragt, als ich mich mehr da auseinandergesetzt habe, so, woher soll man denn eigentlich dieses Wissen, was es gibt, rauskriegen? Also Social Media ist sicherlich eine Quelle, aber wir wissen auch, Gesundheitsinformationen und Social Media sind auch nicht immer korrekt. Und das fand ich extrem schade. Und das war auch ein Grund, warum wir halt einfach diesen Guide jetzt auch geschrieben haben. Denn genau, du hast gesagt, Blutzucker, ne, das ist einfach, wir wissen, erhöhter Blutzucker in der Schwangerschaft kann epigenetisch, die den Stoffwechsel des Babys beeinflussen. Das ist sozusagen was zum Beispiel zu etwas schwereren Kindern führen kann, aber auch wirklich Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes bei denen begünstigen kann. Und zum Thema Nährstoffe, ne, hatten wir auch über Methylgruppenspender schon gesprochen. Folsäure hört wahrscheinlich jede und jeder in der Schwangerschaft. Und da kommen aber noch Themen dazu, wie je nachdem, wie man sich ernährt, Vitamin B12. Dann das Thema Cholin, extrem wenig besprochen, zum Beispiel in Eiern zu finden und im zweiten, dritten Trimester super, super wichtig für die Gehirnentwicklung des Babys. Omega-3-Fettsäuren, ne, auch ein Thema, das wo eher so, auch wenn man sich das Thema anschaut, erstmal so Vorsicht geraten wird zu einer hohen Dosierung der Schwangerschaft, wo ich aber auch viel Evidenz für gefunden habe, dass es auch extrem wichtig ist fürs Baby im zweiten, dritten Trimester. Dann natürlich das Thema Eisen, das wissen Frauen, das wird häufig in der Schwangerschaft kontrolliert und auch verändert sich. Das ist sicherlich was, was vielleicht schon irgendwie mitgedacht wird. Aber all diese Nährstoffe auch wirklich zu priorisieren, nicht nur durch Supplemente, ne, sondern auch wirklich durch eine Omega-3-reiche, cholinreiche Ernährung, zum Beispiel mit Fisch ein-, zweimal die Woche. Keine Angst vor Eiern, da sind wir auch beim Thema Proteine wieder. Also ich habe immer gesagt, Protein is on my mind. Und das sind Themen, die wirklich ganz, ganz wichtig sind. Und da noch vielleicht wichtig so vom Mindset, fand ich sehr hilfreich, dass wir sagen, Fuel for Two, also nährstoffdicht und Fuel zu erhalten, wirklich im Gedanken der Schwangerschaft, aber nicht Eat for Two. Du musst nicht die doppelte Menge und Kalorienzahl essen, sondern eher auf die Nährstoffqualität zu schauen, bei denen, ne, wo diese Nährstoffe, die ich genannt habe, drin sind, wo wir aber auch dann so ein bisschen Hacks nutzen können, zum Beispiel Eisen aus der Ernährung, durch Fleisch oder auch Linsen oder sowas, nehmen wir sehr gut auf, wenn wir es mit Vitamin C kombinieren, da zum Beispiel eine Zitrone hinzufügen. Da kann man dann gut stacken mit dem Thema Elektrolyte. Also, dass man so ein bisschen auch da wieder sich seine kleinen Habit-Stacks macht. Und das sind sehr, sehr kleine Dinge, die aber sehr gut in eine Schwangerschaftsroutine meiner Erfahrung nach umzusetzen sind.
Ja, ich finde das so crazy und ich finde das immer unterstreichend für alle Leute, die so reinhören. Als wir unser erstes Kind bekommen haben, das haben wir eher darin gedacht, was man alles nicht essen kann. Es ging eher um Food Avoidance. Ja. Ne? Also versuchst du quasi an gewissen Lebensmitteln vorbei zu navigieren. Ihr kennt alle das, wenn man im Restaurant sitzt, wie ist der Salat gemacht, ne? Was für ein Käse ist drauf und sowas. Ne? Also es ist wirklich eher so im, ich sag mal, alles ist dangerous mode.
Ja,
und
genau.
So wie du das erzählst, ist es ja eher so, ne, wo sind Opportunities? Ne? Also quasi, ne, was ist das Top-on, das Add-on? Und was ich crazy finde, weil ich habe mich ja dann auch mit dem Markt auseinandergesetzt, ich gucke ja immer ein bisschen aus der kapitalistischen Brille auf die Dinge. Es gibt ja einen relativ kleinen Markt dafür. Ich habe auch mit Fabio Ziemsen gesprochen, der auch bald in unserem Podcast sein wird, ne, ein großer Venture Capitalist, Guru. Und habe gefragt, wie kann es denn sein, dass es eigentlich so wenig für schwangere Menschen halt gibt? Und er sagt, ja, es rechnet sich teilweise für die Leute halt nicht, weil es im Prinzip der Produktlebenszyklus immer nur 9 Monate ist. Ne? Und
voll.
Das finde ich irgendwie abgefahren, weil ich glaube, die Zahlungsbereitschaft in dieser Zeit ist extrem hoch.
Ja, oder? Ich meine, so viele Produkte und gerade Supplements optimieren natürlich darauf, weil du extreme Verunsicherung hast, niemand sich festlegen mag. Und alles, genau, für Schwangere eigentlich, man denkt so, wenn man schwanger ist, 9 Monate ist ganz schön lang. Aber natürlich ist die Zeit dann irgendwie auch, verändert sich ja auch währenddessen. Ne? Und wie ich schon gesagt habe, das erste Trimester klammert man schon mal aus, dann ist es noch mal kürzer. Ich fand in der Hinsicht hilfreich auch noch mal so das Ende der Schwangerschaft und Postpartumphase, eventuell auch, wenn man Stillzeit zusammen noch mal zu betrachten. Auch da muss man als Frau, da darf man jetzt natürlich wieder mehr Dinge, in Anführungszeichen, ne, von den Verboten von Rohmilch und rohen Dingen, da muss man da nicht mehr so doll aufpassen. Aber man hat trotzdem auch nochmal diesen direkten Input, jetzt zum Beispiel über die Muttermilch, an das Kind. Und das heißt, die Phase ist dann doch noch ein bisschen größer. Aber ja, wir haben uns das ja beide schon irgendwie gefragt. Das finde ich auch total spannend. Man guckt ja immer, wenn man in einer anderen Lebensphase ist, anders auf die Möglichkeiten. Stell auf einmal fest, in der Deutschen Bahn gibt es Sitze extra für Schwangere. Und so haben wir auch ein bisschen uns gefragt, wie kann man das vielleicht ja auch irgendwie freudvoll auf den Markt bringen. Und ich weiß nicht, ob wir es schon so ein bisschen anteasern sollen. Tue ich jetzt einfach mal. Wir haben uns auch noch so was Kleines überlegt.
Du bist heute echt ich. Du teaserst Sachen
an. Hast du mir gesagt.
Du bist ich. Ja. Also hier im Leitfragen steht teasern, aber du machst jetzt mehr. Okay, let's go, Anne, let's go. Let's
nee, ich habe geteasert. Also es kommt etwas für Frauen, die in dieser wunderschönen Phase sind und wo unser Wissen auch reingesteckt wurde zu Nährstoffen, zu Proteinen. Und es ist aber erstmal so ein kleiner Pilot. Und vielleicht noch als kleiner Tipp, ist es näher dran an Toren als an mir lokal.
Genau, in einer schönen Gegend. Könnt ihr euch überlegen, sobald es fertig ist, werden wir euch auf unseren sozialen Kanälen auf jeden Fall darüber informieren. Ne? Nochmal liken und followen, sehr schön.
Kleines Love Project.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall. Es war totales Love Project, auch die Assets, die wir drumherum kreiert haben.
Ja.
Du hast eben schon angeteasert oder angesprochen, geteasert haben wir gerade unser neues Produkt. Jetzt habe ich noch mehr geteasert, ups. Postpartum. Ja, das ist auch etwas, was, glaube ich, auch super, super spannend ist und wir besprechen sollten. Erstmal so ganz banal, auch für die ganzen Männer und meine Follower auch teilweise, weil das mittlerweile eher mal Frauen sind. Was passiert denn da körperlich nach der Geburt? Ne? Du hast gesagt, ne, Milch ist so ein Thema, aber ich glaube, auch da muss man, glaube ich, auf gewisse Dinge auch achten. Auch da kenne ich es immer so, Wochenbett, du liegst und ich habe meiner Frau dann so Sandwiches gemacht, ich habe versucht, das gesund zu machen, aber ich hatte keinerlei Hilfestellung. Außer ich bin irgendwie 24/7 da und ich gebe mir Mühe, wie man das, ich sage jetzt mal, wie man das zielgerichtet machen kann.
Voll, und ist auch ein super spannendes Thema. Da passt vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Hang zu mentaler Gesundheit drüber und auch das Thema Aktivität. Das ist ja dann erstmal so, hört man ja, nach einer Geburt ist man ja im Wochenbett und schont sich und erholt sich. Und was passiert da eigentlich? Naja, um es mal so ganz runtergebrochen zu sagen, der weibliche Körper geht durch eine der größten Transformationen nach der Schwangerschaft und Geburt. Gibt es einen starken Hormonabfall. Es gibt ganz starke innere Verletzung, wo die Plazenta war, die das Baby versorgt hat. Da wird jetzt erstmal eine Wunde zurückgelassen. Das heißt, es geht viel um Heilung, um Regeneration. Natürlich macht ein Hormonabfall eventuell auch mental was. Ist ja auch ein Thema, dass da eventuell depressive Symptome oder so Baby Blues auftreten können. Also es ist eine sehr vulnerable Phase, eine sehr ja auch einzigartige Phase, wo letztlich jemand da ist, ein neues Lebewesen, das ganz viel von einem braucht und man selber auch als Frau natürlich wirklich maximale Veränderungen durchlebt. Und da, wenn wir jetzt ein bisschen Longevity hier einklammern, dann kann man auch wieder sagen, es ist ein großes Longevity-Fenster, wo es darum geht, hier auch wieder zu schauen, wie kann ich mich jetzt nourishen, wie kann ich Bewegung und Self-Care langsam wieder einbauen in ein Leben, das sich nun mal jetzt sehr verändert hat. Das wird ja nicht auf einmal wieder so zurückgehen zu, ah, dann mache ich wieder alle Routinen wie vorher, sondern es geht irgendwie so ein bisschen drum, auch Stärke zu finden in verschiedenen Ebenen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, so zum Thema Sandwiches. Es geht, und da sprechen wir oft gar nicht so drüber, drum auch die Mutter zu nourishen. Also ich finde dieses ganz schön, everything a baby needs is a nourished mother, habe ich gelesen als Zitat. Und das meine ich halt auch auf übertragenen Ebenen. Ne? Also da geht es einmal natürlich um gute, nährstoffdichte Ernährung mit ausreichend Pflanzen und Proteinen, auch hier weiterhin. Aber auch so das Thema, was man machen kann, ist Elektrolyte. Also das ist zum Beispiel, was ich total viel mache, jetzt elektrolytreich zu trinken. Vor allem Kaliumbedarf ist extrem hoch in der Stillzeit. Magnesium spielt eine große Rolle. Auch das nehmen viele in der Schwangerschaft, wenn sie Krämpfe haben, setzen es einfach ab. Auch hier ist eine Möglichkeit, ne, das weiterzunehmen und auch hier wieder ein bisschen vorauszudenken. Also einer der Hacks, der das Frontloaden von Protein, also wirklich morgens auch proteinreich zu starten, der schon in der Schwangerschaft gut funktioniert hat, kann man hier auch weiterdenken. Und weil ich Thema Aktivität angesprochen habe, ist schon in der Schwangerschaft ist es ziemlich cool, wenn man aktiv sein kann. Ich weiß, dass das einfach nicht für jede Frau möglich ist. Aber wir wissen, Mobilität, Stabilität und Kraft und von mir aus einfach nur, in Anführungszeichen, regelmäßige Bewegung durch Spaziergänge ist super wichtig für die Geburt und dann auch weiter. Weil es hilft bei der Plazenta-Durchblutung, es hilft, den Glukosestoffwechsel zu regulieren, es hilft, Schwangerschaftsdiabetes vorzubeugen, es prägt das Kind epigenetisch, weil es so Signale kennenlernt, auch später eine geringere Adipositas-Neigung haben kann, auch, und das gibt so Rattenstudien zu, Angstsymptome, wenn die Mutter aktiv ist, auch Angstsymptome beim Baby lindern kann. Und warum ist das wichtig? Naja, und diese Geburt, vor allem der Akt der Geburt, ist ja wirklich ein sportlicher Akt. Das ist vielleicht auch für alle, die das noch nicht miterlebt haben, noch abstrakt. Aber es ist ja wirklich was, was Kondition erfordert, was Flexibilität erfordert, Mobilität. Und auf all das kann man ja einzahlen, wenn man in den Rahmen der Möglichkeit, das haben wir sehr ausführlich in dem Guide beschrieben, aktiv ist, das auch macht. Und genauso ist es dann postpartum. Das finde ich auch vom Narrativ extrem schwierig. Ich bin ja auch noch mittendrin. Es ist auch sehr viel von verboten, tu das nicht, du sollst nicht, anstatt zu gucken, möglichst individuell, okay, was brauchst du jetzt und wie kannst du irgendwie wieder reinstarten? Und auch das ist so individuell. Ich fände es irgendwie schöner, wenn wir so ein bisschen gucken, was individuell möglich und nötig ist und das mehr begleiten.
Ja, super schön. Ich glaube, das ist auch ein super guter Tipp für viele Leute, ne? Also quasi auch das Thema Bewegung, ne? Und den Kindern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mitzugeben und sich auch quasi an die Bewegung bewegend zu gewöhnen und eben auch Ernährung. Ich glaube, auch zum Thema Elektrolyte werden wir auch demnächst, ne, auch nochmal was announcen. Also jetzt in Anführungsstrichen, ich sag mal so halbe Werbung, noch nicht ganz offiziell, aber guckt euch mal Le Melo an. Das ist wirklich ein richtig geiles Elektrolyte-Präparat, ne? So Pulver, was man reingeben kann in verschiedenen Geschmackssorten. Für mich ein Game Changer generell, da auch gut versorgt zu sein. Und eben auch, also ich wollte sagen, ich habe schon auch so Vollkorn-Sandwiches gemacht, ja, und dazu auch Obst geschnitten und auch warme Gerichte gemacht.
Nee, ist ja gut. Also, weil ich sagen wollte, jemand muss sich um die Mutter kümmern und du hast dich um deine Frau gekümmert. Also, das war positiv.
Aber im Nachhinein viel zu wenig Proteine, ne? Also, ich habe so auf Ballaststoffe geachtet und sowas und Slow Carbs, aber viel zu wenig Proteine. Ich glaube, auch das mal mit rein. Und ich finde, das ist etwas, was, ne, Anfang einer wundervollen Journey ist und freue mich, das quasi mit dir nochmal rückwirkend zu lernen.
Ja, auch zum Thema Stress. Ne? Ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Stress und Atmung, musste ich auch mal dran denken. Ne? Das hast du auch in einer unserer Folgen erzählt, wie deine Tochter auch weiß, Papa, mal atme mal und so weiter. Wir wissen ja auch, Cortisolübertragung auf das Baby in, vor allem zweiten, dritten Trimester ist sehr, 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 sehr sensibel. Und wir versuchen natürlich, das gering zu halten, um einfach auch Stress- und Angststörungen und vor allem diese Stressregulationsgene fürs weitere Leben nicht hoch zu regulieren. Und was ich jetzt total schön finde, ist noch so ein kleines Beispiel, Postpartum, Schlaf ist ja nun mal nicht mehr so wie vorher, dass es auch andere Arten der Erholung gibt. Und eine gute Freundin von mir hatte auch fast zeitnah ihr Baby bekommen und sie hatte mich auf die Idee gebracht, mit der Kleinen auf der Brust Yoga Nidra, also Schlaf-Yoga zu machen. Das heißt, den Parasympathikus anzusteuern, dann vielleicht nicht in den Tiefschlaf oder Schlaf zu kommen, aber gemeinsam zu ruhen und früh so unsere beiden Nervensysteme zu regulieren. Ne? Das ist irgendwie total schön, weil es auch sehr viel um ja wirklich aus diesem Alarm und immer wachsamen Zustand postpartum als Frau geht. Und irgendwie was mir ganz gut hilft, auch Props an unsere Schlaffolge, wo wir ja gesagt haben, Kinder sollen sowieso einem immer Energie geben, auch nochmal dieses veränderte Schlafverhalten auch gut zu ergänzen.
Ja, ich glaube dann zum Abschluss der Folge, dass Cortisol, wenn es eine Sache gibt, die ich quasi jetzt als Vater an alle Eltern, jungen Eltern mitgeben kann, ist erstmal, Kinder sind wirklich, wirklich original immer das Spiegelbild von einem selber. Ja. Sie reflektieren deine Energie, dein Stresslevel, ja. Und wenn es etwas gibt, was richtig cool ist, was du dir mitgeben kannst, wenn du es schaffst, dich während der Schwangerschaft wahrscheinlich danach und vor deinen Augen selber regulieren zu können.
Ja.
Es ist auch gerade eine Journey, die ich gerade gehe und meinen Kindern zu zeigen, ich bin im kompletten Modus Wut oder keine Ahnung, ja. Und dass ich denen zeige, wie ich es schaffe, durch Atemübungen, durch Reflexion und Abstand, mich selber zu regulieren, ist, und dann ist, glaube ich, die Folge auch sehr kompakt gewesen, etwas, was wir den Kindern mitgeben sollen. Und darum, ich glaube, das war die Folge, was können wir unseren Kindern mitgeben?
Genau, also das kann ich nur mitgehen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, du musst mich bremsen. Ich kann auch gerne noch weitere Fragen mal anders zu beantworten. Und wie gesagt, dafür gibt's den Guide, der ist super, da ist alles drin. Ich glaube, mir ist auch nochmal wichtig, dass einfach es eine Opportunität ist. Es ist kein Muss. Man muss jetzt nicht weiter optimieren aufs Baby. Ich finde es einfach cool zu wissen, 90% der Schwangeren essen nicht genug Cholin. 70% kriegen nicht genug Omega-3. Proteinversorgung ist für den 70% der Frauen zu gering. Und alles, was du halt tust und vor allem isst, isst dein Baby quasi auch. Und das sind doch coole Möglichkeiten, da auch einfach nochmal Einfluss zu nehmen. Ja, also ich habe mich gefreut, da ein bisschen einzutauchen und merke auch, dass das eine sehr spannende, lehrreiche Phase war, auch nochmal Routinen neu zu denken und anzureichern.
In diesem Sinne sage ich dieses Mal zum Abschluss der Folge, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.